Alle, die mich nicht kennen, guten Morgen. Ich bin David Jocham, Pastor hier vom Gospelhaus seit fast 5,5 Jahren. Und ich freue mich echt, hier zu sein, mit euch diesen Vormittag so zu genießen, mit lecker Essen und mit guter, lauter Musik und mit netten Menschen zusammen. Ich habe meiner Predigt die Überschrift gegeben: Christsein, unwichtig, unwahr, unattraktiv. Als junger Mensch hatte ich sicher drei Haupteinwände gegen den christlichen Glauben. Erstens, es erschien mir unheimlich unattraktiv zu sein. Ich fand alles, was damit nur irgendwie nach Kirche roch, nach Gottesdienst roch, sowas von langweilig. Ich kann mich daran erinnern, wie ich die Lieder angefangen habe zu zählen oder versucht habe zu tippen, ab wann beginnt wohl das vorletzte Lied. Und dann war es irgendwie so, ich bin katholisch aufgewachsen, dann wusste ich spätestens, wenn es Abendmahl dann losgeht, jetzt geht's nicht mehr lang. Mir ging's da vielleicht ein bisschen so wie dem Robert Louis Stevenson, der einst wohl in sein Tagebuch es als etwas Außergewöhnliches markiert hatte. Der schrieb nämlich: Heute war ich in der Kirche und ich bin nicht niedergeschlagen. Bei mir war es irgendwie dasselbe. Ich fand es irgendwie langweilig. Ein zweiter Grund, Christsein, ist vielleicht: Ist das alles wahr? Wie viele Menschen geben uns vielleicht auch Grund zur Anlass, das Christsein ist irgendwie unwahr, geheuchelt. Die spielen einem doch was vor. Und was, wenn das alles nur eine Lüge ist und sich jemand irgendwas ausgedacht hat? Also ich kenne und diskutierte schon mit vielen Leuten, die sagen, sie haben wirklich intellektuelle Einwände gegen das Christsein. Und drittens hielt ich das Ganze irgendwie für unwichtig in meinem Leben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der vor 2000 Jahren und tausende von Kilometern weit weg gelebt hat, der nie einen Fuß auf europäischen Boden gesetzt hat, dass der irgendeine Bedeutung für mein Leben im Jetzt und Hier haben könnte. Und gleichzeitig ging es mir aber eigentlich so, dass ich total wenig oder eigentlich gar nichts über den christlichen Glauben wusste. Und ich denke mir, dass in unserer säkularisierten Gesellschaft das auch immer mehr der Fall ist. Ein Krankenhauspfarrer hat wohl mal einige Aussagen gesammelt und aufgeschrieben, die er erlebt hat, wenn er so die Patienten am Bett besucht hat und sie gefragt hatte, ob sie denn das heilige Abendmahl mit ihm feiern wollen. Und da sind zum Beispiel solche Aussagen gekommen wie: Nein, danke, ich bin evangelisch. Ein anderer meinte: Nein, danke, ich wollte eigentlich Cornflakes. Und noch ein anderer: Nein, danke, ich bin nie beschnitten worden. Also ich selber war sicher sehr ignorant und hatte kein wirkliches Interesse am christlichen Glauben. Aber irgendwie habe ich rückblickend doch festgestellt, dass mir eigentlich irgendwas im Leben fehlte. Auch wenn mir das damals nicht so klar war. In der Schule dachte ich, wenn ich endlich die Schule hinter mir habe, ich dieses Ziel erreicht habe, also nach 10 Jahren Schule das abgeschlossen, und dann fängt das Leben so richtig an. Dann kam ich in die Ausbildung und dachte als nächstes Ziel: Wenn ich denn endlich 18 bin, mein eigenes Auto fahren darf, und ich bin am 18. Geburtstag mit dem Auto meiner Eltern zu meiner Fahrschule gefahren, habe meinen Führerschein abgeholt. Ich hätte schier einen Unfall gebaut. Und dachte mir, allerdings war die Freude relativ kurz, weil ich schon am selben Tag zweimal zum Tanken musste mit meinem alten Opel Manta, den ich dann erst danach gefahren habe, nachdem ich das Auto meiner Eltern schon in Sand gesetzt hätte. Wenn ich 18 bin, dann beginnt echt das Leben. Das war so lange, bis ich gemerkt habe, tanken kostet richtig viel Geld. Und viele Menschen leben vielleicht ihr ganzes Leben so, warten immer auf das Nächste. Das wird es sein. Und dann stellen sie fest, dass sie nicht zufrieden sind. Und dass es immer noch etwas gibt, nach dem sie hungern. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Einzige, der diesen spirituellen Hunger stillen kann. Der jeder Mensch hat. Und die anderen Sachen, egal wie gut sie sind, Beziehungen, Arbeit, Hobbys, Sport, irgendwie lassen sie uns immer spüren, dass irgendetwas fehlt. Eine Japanerin hat das wohl folgendermaßen gesagt. Sie sagte, wissen Sie, in Japan ist es so, als ob wir zwei Mägen hätten. Einen für das normale Essen, Fleisch, Kartoffeln, Obst. Aber wie viel wir auch immer davon essen, wir fühlen uns nie satt. Es ist so, als ob es noch einen zweiten Magen gibt, und zwar nur für Reis. Und wir fühlen uns erst dann satt, wenn wir Reis gegessen haben. Ich glaube, Jesus hätte zu dieser Japanerin gesagt, ich bin dein Reis des Lebens. Ich bin der, der dich wirklich satt machen kann. Ein britischer Kolumnist, Bernhard Levin, ist wohl sehr bekannt gewesen auf der Insel. Der hat immer wieder in den Zeitungen seinen Beitrag gegeben. Und einmal schreibt er, der sehr scharf die Gesellschaft beobachtet hat, ich bin kein Christ. Zum 114.000. Mal, ich bin kein Christ. Aber Länder wie das unsere sind voll von Menschen, die alle materiellen Annehmlichkeiten haben, die sich nur wünschen könnten, also alle Annehmlichkeiten haben, die sie sich wünschen könnten, ebenso nicht materielle Dinge wie eine glückliche Familie, und doch leben sie in einer stillen, manchmal lärmenden Verzweiflung. Sie sehen lediglich, dass in ihnen ein Loch ist. Und wie viel sie auch an Essen und Trinken in sich hineinstopfen, wie viele Autos und Fernseher sie sich zulegen, wie viele wohlerzogene Kinder und echte Freunde sie um sich herum aufmarschieren lassen, es bleibt eine Leere, die wehtut. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Einzige, der den Hunger, der in jedem Menschen ist, stillen kann. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zuallererst weist Jesus einer verlorenen Welt die Richtung. Er sagt, ich bin der Weg. Ein Au-pair-Mädchen, das noch dabei war, die Sprache ihrer Gastfamilie zu lernen und deshalb mit vielen Redewendungen nicht vertraut war, kam eines Tages in das Zimmer der Kinder gelaufen, um den Streit zu schlichten, der zwischen den Kindern entbrannt ist. Sie wollte eigentlich sagen, was in aller Welt macht ihr bloß? Aber weil sie das nicht so flüssig hinbekommen hat, rief sie, was macht ihr bloß auf der Welt? Die Frage ist eigentlich genau genommen eine sehr gute Frage. Was machen wir eigentlich auf der Welt? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wer sind wir? Hat unser Leben eine elementare Bedeutung? Ein Ziel? Was passiert, wenn wir sterben? Das sind, wenn wir so wollen, die wirklich wichtigen Fragen, die Lebensfragen ersten Ranges. Ich denke, dass viele Leute auf der Suche sind nach tieferem Sinn, nach Bedeutung, nach Ziel in ihrem Leben. Freddie Mercury, einer meiner Lieblingssänger, der damals in der Rockgruppe Queen die Band eigentlich geprägt hat durch seine Stimme, durch seine Art, Er hatte sich ein Riesenvermögen angehäuft und unzählige von Fans, eben einer davon war ich. Aber kurz vor seinem Tod gab er in einem Interview zu, dass er total einsam war. Er sagte, man kann alles auf der Welt haben und doch der einsamste Mensch sein. Das ist die bitterste Form der Einsamkeit. Der Erfolg, Macht hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen von Pfund eingebracht. Aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Und die einzig letztlich vollkommene, liebevolle und wirklich dauerhafte Beziehung ist die Beziehung zu Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg zu dieser Beziehung. In Jesus Christus finden wir den eigentlichen Grund, warum wir geschaffen wurden. Manche Leute fragen mich vielleicht, was macht das schon aus? Ich bin doch mit dem, wie es ist, eigentlich zufrieden. Mir fehlt so nichts. Ich mag das mit einem Beispiel vergleichen. Und zwar, ich kann mich noch gut so an die Zeiten dran erinnern, bei uns zu Hause oder wenn wir auf irgendeine Freizeit gefahren sind, auf die Hütte zum Skifahren und man hat irgendwo einen Fernseher entdeckt. Und dann haben wir da an dem Fernseher angeschalten und dann ist so der langsam hochgefahren. Und dann war so mit Rauschen und mit gruseligem Bild und so weiter. Und wir haben uns im Raum hin und her gestellt, haben festgestellt, jetzt wird's Bild ein bisschen besser und waren total eigentlich von dieser technischen Erfindung Fernseh begeistert. Aber so, weil wir es nicht anders kannten, wenn dann jemand, vielleicht der Hausmeister, kam und sagte, Leute, ich habe das Antennenkabel weggetan, damit es nicht verloren geht und kommt und steckt auf einmal die Antennenverbindung hin und du hast ein absolut klares Bild, dann sagst du, ich möchte nie mehr zurück zu dem Vorigen. Ich möchte kein kruscheliges, unscharfes Bild, obwohl in dem Moment waren wir glücklich über, dass überhaupt die Flimmerkiste lief. Also, es macht wirklich etwas aus. Und jeder, der weiß, wie das Bild mit Antenne ist, will nie wieder das frühere Fernsehbild haben. Und wenn jemand nun diese Erfahrung durch diese Beziehung zu Gott, durch Jesus Christus hat, wird es, das ist so wie diese Antenne. Und darum geht's im Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und zweitens, Jesus bringt Wahrheit in eine verwirrte Welt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Manche Leute sagen, weißt du, das ist ja prima, dass Jesus diesen Hunger stillt. Ich habe dafür keinen Bedarf. Ist das nicht eine Krücke für schwache Menschen? Wenn sie ihn brauchen, okay, aber ich brauche ihn nicht. Doch wenn man logisch denkt, dann kann das nicht stimmen. Denn wenn es wahr ist, ist es für jeden wahr. Wenn es aber nicht stimmt, wäre es nicht okay für die, die daran glauben. Denn sie würden dadurch ins hinters Licht geführt. C.S. Lewis, ein bekannter Schriftsteller, der unter anderem die Narnia-Bücher geschrieben hat, er drückte das so aus, das Christentum hat keinerlei Bedeutung, wenn es unwahr ist. Wenn es aber wahr ist, ist es unendlich wichtig. Was es nicht sein kann, ist ein bisschen wichtig. Oder es ist vielleicht deine Wahrheit, meine ist es nicht. Also lautet die Frage, ist es wahr? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich habe früher das gar nicht realisiert, wie viele historische Belege für Leben, Tod und Auferstehung von Jesus Christus es gibt. Die Auferstehung ist ja der Dreh- und Angelpunkt des Christentums. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen die es gewohnt sind, nach Beweisen zu suchen und die sich mit der Auferstehung beschäftigt haben, zu dem Ergebnis kamen, dass sie wahr ist. Ein ehemaliger Geschichtsprofessor an der Universität Oxford nannte die Auferstehung die am besten belegte Tatsache der Geschichte. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die am besten belegte Tatsache der Geschichte. Mir war nicht bewusst, wie viele der wissenschaftlichen Pioniere, die unsere Welt gesehen hat, gläubige Menschen waren. Manche von denen kann ich nicht mal den Namen richtig aussprechen, aber ich werde mal ein paar versuchen. Da gibt's den Descartes, heißt der so? Wer weiß es? Descartes, genau. Der wohl gesagt hat, ich denke, darum bin ich. Der hat einen ganz anderen klaren Ausspruch gemacht, dass für ihn die Ewigkeit die wahrscheinlich wichtigste Reise ist, auf die wir uns begeben. Dann gibt's noch den Newton, Kepler, Galileo, Kopernikus, Faraday, Mendel, Kelvin, Lister, Maxwell, Simpson, Professor James Simpson, der hervorragende Wissenschaftler, dessen Entdeckung den Weg zu einer sicheren, schmerzlosen Chirurgie bahnt, wurde einmal gefragt, was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Entdeckung Ihres Lebens? Seine Antwort lautete, die wichtigste Entdeckung, die ich je gemacht habe, war die Entdeckung von Jesus Christus. Der vermutlich größte britische Richter des 20. Jahrhunderts war Lord Denning. 50 Jahre war er eine überragende Figur in seinem Berufsstand. 1999 verstarb er 100-jährig. Er schaute sich die Beweise an und kam zu dem Schluss, die Auferstehung ist wahr. Aber wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, meinte er damit nicht eine intellektuelle Wahrheit. Das hebräische Wahrheitsverständnis geht von Wahrheit als bloßer Erfahrung, das hebräische Wahrheitsverständnis geht von Wahrheit als Erfahrung aus, nicht als Wissen oder bloßes Wissen. Und der Unterschied zwischen bloßem intellektuellem Wissen und dem persönlichen Wissen über die Wahrheit ist groß wie der zwischen Kopf und Herz. Ich mag mal folgende Vergleich anstellen. Und zwar, ich bin jetzt fast 15 Jahre mit Dani verheiratet, meiner Frau. Nehmen wir mal an, ich wäre vor vielen Jahren in einen Buchladen gegangen, bevor ich ihr begegnet wäre und bevor ich sie geheiratet hätte und hätte dort ein Buch gesehen mit dem Titel Daniela, die erstaunliche Frau. Ich hätte gedacht, oh, wie interessant, das schlage ich doch mal auf. Kapitel 1, ihre außerordentliche Intelligenz. Kapitel 2, ihre bezaubernde Persönlichkeit. Kapitel 3, ihre große Geduld. Kapitel 4, ihre Fähigkeiten, eine langmütige Ehefrau abzugeben. Kapitel 5, ihre Musikalität. Und beim Lesen hätte ich gedacht, was für eine erstaunliche Frau. Das wäre alles nur intellektuelles Wissen gewesen. Also ich kann jetzt tatsächlich sagen, sie ist eine erstaunliche Frau, die ist zwar gerade gar nicht da, hat das jetzt alles nicht gehört, Pech für sie. Sie ist eine erstaunliche Frau und das sage ich aus persönlichem Wissen von 15 Jahre Ehe und unsere Beziehung ist im Dezember erwachsen geworden, seit 18 Jahren sind wir ein Paar. Und wenn nun jemand sagt, ich weiß, dass Jesus die Wahrheit ist, dann handelt es sich nicht nur um intellektuelles Wissen, sondern um eine persönliche Erfahrung einer Beziehung zum auferstandenen Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und drittens bringt er Licht in eine dunkle Welt. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus kam, um uns von den Dingen zu befreien, die unser Leben verderben, von Dingen, die wir falsch machen. Ihr wisst ja, es gibt einen Unterschied zwischen Fehlern, die wir machen, und dem wirklich Verkehrten. Fehler sind oft nicht bedeutsam. Sie können sogar amüsant sein. Ich habe hier ein paar Fehler, die Schüler wohl in Aufsätze geschrieben haben und die veröffentlicht wurden, hier mit als Beispiele. Ich denke, ihr könnt da alle noch vieles dazu bringen. Ein Schüler schrieb zum Beispiel, im ersten Buch der Bibel, im Genesis, wurde Adam und Eva aus einem Apfelbaum erschaffen. Einer ihrer Söhne war Kain und fragte, bin ich der Sohn meines Bruders? Ein anderer schrieb, Mose führte die hebräischen Sklaven zum Roten Meer, wo sie ungesäuertes Brot machten. Das ist Brot ohne irgendwelche Zutaten. Mose stieg auf den Berg Zion-Kali hinauf, um die 10 Gebote zu empfangen. Er starb, bevor er Kanada erreichte. Und noch ein anderer schrieb, die Griechen waren ein hochskulptiertes Volk und ohne sie hätten wir keine Geschichte. Die Griechen hatten auch Mythen. Mythen, das sind weibliche Motten. Und schließlich, Johann Bach schrieb eine große Anzahl von Kompositionen und hatte viele Kinder. Er übte auf einer alten Spinatwachtel in seinem Oberstübchen. Bach stirbt seit 1750. Er war der berühmteste Komponist aller Zeiten, genau wie Händel. Händel war zur Hälfte Deutscher, zur Hälfte Italiener und zur Hälfte Engländer. Er war sehr groß. Unsere Fehler können also sehr amüsant und harmlos sein. Aber es gibt Dinge, die wir falsch machen, die schwerwiegender sind. Das ist sicher auch in meinem Fall, nämlich echte Schuld. Der bedeutende russische Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn, danke, verstorben 2008, sagte, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft weder zwischen Staaten noch durch Gesellschaftsklassen oder Parteien, sondern geht mitten durch das menschliche Herz, und zwar durch jedes. Aber im Kern der christlichen Botschaft steht eine gute Nachricht. Das ist die Bedeutung vom Evangelium, gute Nachricht. Und diese gute Nachricht lautet, Gott liebt dich. Er liebt uns so sehr, dass er zu uns kam in der Person Jesus Christus, um für uns zu leben und zu sterben. Am Kreuz nahm Jesus unsere Schuld, alles auf sich, was wir falsch getan, gesagt und gedacht haben. Er starb an unserer Stelle, er starb für dich und er starb für mich. Und wenn du die einzige Person gewesen wärst, wäre er für dich alleine gestorben. Er liebt uns so sehr. Und deshalb ist es möglich, dass unsere Schuld weggenommen wird. Er kam, um uns zu befreien von der Schuld. Er kam, um uns zu befreien von Abhängigkeiten, von Dingen, die wir hassen, weil sie uns in der Gewalt haben. Er überwand die Furcht vor dem Tod und alle Ängste, die damit zusammenhängen. Denn Jesus starb nicht nur für uns. Er ist auferstanden von den Toten. Er besiegte den Tod. Er machte es möglich, dass wir Gott kennenlernen können, eine Beziehung zu ihm haben. Er machte es möglich, dass wir uns ändern können und so werden können, wie wir uns das tief schon immer gewünscht haben. Er sendet seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns verwandelt. Ja, und die Frucht seines Geistes fängt schon in uns an zu wachsen. In Form von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Es ist interessant, Menschen zu hören, die erzählen, vorher war ich so, dann hat sich was verändert, ich hatte eine Gottesbegegnung, ich habe den Glauben angenommen und jetzt seitdem, ich bin nicht perfekt, aber ich merke auf dem Weg, ich fange an, eine Liebe für Menschen zu bekommen, die ich vorher ablehnend, bescheuert und zum Kotzen fand. Er befreit uns, damit wir in neuem Ausmaß lieben können. Denn wenn wir die Liebe Gottes in uns erfahren, die in unsere Herzen ausgegossen wird, gibt uns das wiederum eine ganz neue Liebe. Für Gott und für die Welt um uns herum. Es geht also nicht nur um ein gutes Gefühl, es geht darum, dass wir in dieser Welt etwas bewirken können. In einer Welt, die so dringend Veränderung braucht. Nun ist es natürlich nicht leicht, ein Christ zu sein. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass es heutzutage in diesem Teil der Welt wesentlich schwieriger ist, ein aufrichtiger Christ zu sein, als nicht Christ zu sein. In der Sunday Times war am 22. September 2001 ein Interview mit Alice Cooper zu lesen. Da stand, dass Alice Cooper für alle, die den nicht kennen, war so einer der Wegbereiter für die ganze Rockmusik, Heavy-Metal-Musik war, der sehr dramatisch sich und die ganze Musik in Szene gesetzt hat. Und dass Alice Cooper ein dunkles Geheimnis habe. Der damals 53-jährige Alice Cooper, Rocker, sei nämlich Christ. In einem Interview beschrieb Alice Cooper seine Umkehr zum Christentum. Aber es ist nicht einfach Religion. Er sagte, es ist nicht einfach Religion und Rock zu verbinden. Es ist das Rebelleste, was ich je getan habe. Bier zu trinken ist einfach. Dein Hotelzimmer auseinanderzunehmen, das ist einfach. Aber ein Christ zu sein, das ist eine harte Sache. Das ist echte Rebellion. Es ist nicht leicht, Christ zu sein. Es ist aber auch nicht langweilig. Es ist nicht unwahr. Es ist nicht unwichtig für unser Leben. Es ist aufregend. Es ist wahr. Es ist wichtig. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich weiß nicht, wie du vielleicht auf all das reagierst. Manche von uns sagen vielleicht, das ist völlig wahr. Ich weiß genau, über was du sprichst, David. Ich habe diese Beziehung zu Gott durch Jesus und das ist das Schönste, was es gibt. Andere sagen möglicherweise, ich bin mir mit dieser Beziehung nicht so sicher. Also Paulus, als er in Athen war, und über Jesus und die Auferstehung sprach, gab es drei unterschiedliche Reaktionen. Einige spotteten, wenn es dir heute vielleicht so geht, dann denk nicht, ich würde dich verurteilen. Ich habe vielleicht manchmal ansatzweise ähnliche Einstellungen gehabt, dass ich vielleicht wenigstens über die spottete, die meiner Meinung nach so christlich versuchen zu leben und dem Ganzen nichts abgewinnen konnte. Dann ist es aber auch echt okay. Ich verurteile ihn nicht und ich denke, vielleicht ist es auch jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt. Andere meinen, ich bin nicht so richtig überzeugt, aber ich habe Interesse und würde gern mehr hören. Und wenn das deine Sicht ist, dann möchte ich dich ermutigen, weiter nachzufragen. Du kannst es ganz persönlich für dich tun, indem du einfach anfängst, das Neue Testament zu lesen. Alternativ was ja ein schöner Zufall ist, bietet sowohl die Emmaus-Gemeinde wie auch wir, das Gospelhaus, in den nächsten Wochen einen Alpha-Kurs an. Alpha ist ja der erste Buchstabe des griechischen Alphabetes, der Anfang. Es ist so was wie eine Einführung in den christlichen Glauben. Er ist nicht der einzige, der Nonplusultra-Kurs. Es ist nicht, das muss man gemacht haben, aber es ist eine Möglichkeit. Und Alpha-Kurse laufen allerdings in Tausenden von Gemeinden auf der ganzen Welt. Wer dazu Interesse hat, ab 17. April, Dienstagabends, das beginnt mit einem leckeren Abendessen, mit einem Referat und dann mit einem Austausch, wo wirklich alle Fragen erlaubt sind. Aber das Entscheidende ist, wenn es wahr ist, ist es unendlich wichtig. Und dann muss es auch richtig sein, dafür sich vielleicht 10 Dienstagabende zu investieren, um herauszufinden, ob es wirklich wahr ist. Die dritte Reaktion, die Paulus in Athen bekam, war die, dass einige glaubten. Du hörst die Botschaft zum ersten Mal und sagst, großartig, ich fände es wirklich toll, diese Beziehung zu Gott durch Jesus Christus bekommen. Die gute Nachricht ist, du kannst es jetzt und heute und hier erfahren, ganz einfach. Wir wenden uns von all dem ab, was schlecht ist und sagen, vergib mir, Jesus. Wir danken dir, Jesus, dass du für unsere Schuld gestorben bist und glauben an ihn und sagen, bitte erfüll du mich mit deinem, Heiligen Geist. Es geht darum zu sagen, vergib mir, was ich verkehrt gemacht habe. Ich danke Gott, dass er für meine Schuld gestorben ist und ich bitte ihn um seinen Heiligen Geist, durch den wir in Beziehung mit Gott leben können. Und gerne möchte ich das auch jedem möglich machen, der dieses Gebet jetzt sprechen möchte. Gott hört unser Gebet. Gott ist hier. Er ist auferstanden von den Toten. Jesus ist hier und wir können mit ihm reden und zu ihm sprechen. Und ich mag vielleicht auch hier an diesem Sonntagmorgen, an diesem Brunch so die Gelegenheit einfach geben. Wer sagt, ich habe Interesse bekommen, ich würde gern Gott persönlich kennenlernen, dass wir gerade auch jetzt die Möglichkeit geben. Vielleicht ohne, das ist ja jetzt auch eine ganz emotionale oder vielleicht persönliche Sache, möchte ich uns bitten, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Ich würde das so ähnlich einfach in einem Beispiel vorbeten. Und wenn du, wenn sie das für sich heute Morgen tun wollen, dann können sie das ganz still in ihrem Herzen so mitbeten. Okay, lass uns doch einfach die Augen mal kurz schließen. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir alles, was ich in meinem Leben verkehrt gemacht habe. Ich sag's nochmal. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir alles, was ich in meinem Leben verkehrt gemacht habe. Vielleicht fällt Ihnen irgendwas ganz Spezielles ein, wo Sie merken, das ist so, das hängt fest in meinem Gewissen, in meinem schlechten Gewissen. Dann formulieren Sie das und sagen, damals, ich weiß nicht, wie ich den Mensch verletzt habe, wie ich vielleicht was geraubt, gestohlen, was auch immer. Jetzt ist der Moment, es vor Gott zu bringen. Nochmal. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir alles, was ich in meinem Leben verkehrt gemacht habe. Ich wende mich jetzt von allem ab, von dem ich weiß, dass es verkehrt ist. Bitte vergib mir. Ich wende mich von allem ab, von dem ich weiß, dass es verkehrt ist. Bitte vergib mir. Danke. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ja, ich empfange jetzt deine Vergebung. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dort, wo wir jetzt an unserem Platz sitzen und uns darauf einlassen, da möchte ich euch echt zusprechen, dass wir es annehmen, ergreifen wie ein Geschenk. Ich empfange jetzt deine Vergebung. Ich vertraue dir mein Leben an. Ja, ich vertraue dir mein Leben an. Jemand sagte mal, bei mir spielt Gott keine Rolle im Leben. Er ist der Regisseur. Ich vertraue dir mein Leben an. Und bitte komm durch deinen Heiligen Geist in mein Leben und bleibe immer bei mir. Bitte komm durch deinen Heiligen Geist in mein Leben und bleibe immer bei mir. Danke, Herr Jesus Christus. Ja, und alle, die vielleicht hier entweder das schon mal in ähnlicher Form gebetet haben oder alle, die das jetzt beten, denen möchte ich ein großes Amen sagen. Amen, das bedeutet so viel wie so ist es. Richtig. Wir haben um Vergebung gebeten, wir haben gedankt und wir haben eine Bitte ausgesprochen. Wow. Ich glaube, dass es ein wichtiger und heiliger Moment war und ist. Und ich danke euch auch für diese Aufmerksamkeit, die wir dem Ganzen so heute Morgen gegeben haben. Ich denke, dass wir genau dieses Lied einfach jetzt miteinander singen. Du starbst für uns auf Golgatha.